Seite 259. 259. Ab Vers 12. Vielleicht so viel. Paulus sitzt im Gefängnis. Ich frage jetzt nicht, wer hat schon mal im Gefängnis gesessen? Macht man nicht so öffentlich. Er hat nicht viel Bewegungsspielraum. Er hat 2 Jahre dort schon im Hausarrest gesessen. Da hat er ziemlich viel Freiraum gehabt. Da konnten ihn Leute besuchen und so weiter. Jetzt ist er im Prätorium. Das ist der höchste amtliche Gerichtshof. Und die Sache scheint sich zuzuspitzen. Es steht alles auf dem Spiel. Verurteilung, Hinrichtung, keine guten Chancen. Und die Gemeinde in Philippi, die macht sich Sorge um Paulus. Was wird aus unserem guten Paulus? Und schickt einen Mann hin und sagt, Paulus, wir müssen unbedingt wissen, wie es um dich steht. Was wird Paulus jetzt von sich geben? Was würde Kachelmann von sich geben, wenn wir ihn fragen würden, wie geht's dir im Gefängnis? Was würde Strauss-Kahn sagen? Wir könnten vielleicht sagen, so ein Fraß hier, den man da kriegt. Oder diese dienstlichen Gernegrößen, die bei mir sind, die sich so aufplustern. Oder die Zelle, die ist unterkühlt. Und was weiß ich, Paulus würde gesagt haben, die Matratzen sind verwanzt. Und übrigens die Zellennachbarn, dass ich mich abgeben muss mit Leuten, zusammen sein muss mit Leuten, mit Mördern mit und was weiß ich, mit Dieben und so weiter. Das ist unter meinem Niveau. Paulus antwortet in diesem Text auf die Frage, wie geht's dir? Was würdest du antworten? Und das hat mich sehr, sehr berührt. Paulus als Mensch zu sehen und Paulus in seiner geistlichen Haltung. Und das ist ja das Stichwort, was uns bewegt. Ihr habt uns gesagt, wir wollen geistlich weiterkommen. Ich glaube, dass dieser Text dazu geeignet ist, dass jeder, der das möchte, ganz tief weiterkommt und berührt werden kann, auch in seinem Charakter, in seiner Haltung. Und dass manches überwunden werden kann an der Stelle. Und das Thema lautet, Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Und ich möchte uns in diesem Morgen Fragen stellen und ich gebe euch diese Fragen auch gerne mit nach Hause, die mich bewegt haben und vielleicht sind auch eure Fragen. Und nun zum Text. Paulus, wie geht's dir? Ihr sollt wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung, zur Förderung der guten Nachricht des Evangeliums beigetragen hat. Die Beamten am Sitz des Statthalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht und getrauen sich jetzt auch, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzusagen. Manche tun es zwar, weil sie neidisch sind und mich ausstechen wollen, aber andere verkünden Christus in der besten Absicht. Sie tun es aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass Gott mich dazu bestimmt hat, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen allerdings verbreiten die Botschaft von Christus in unehrlicher und eigennütziger Absicht. Sie wollen mir in meiner Gefangenschaft Kummer bereiten. Aber was macht das? Ob es mit Hintergedanken geschieht oder aufrichtig, die Hauptsache ist, dass Christus auf jede erdenkliche Weise nur verkündigt wird. Darüber freue ich mich, aber auch künftig werde ich Grund haben, mich zu freuen. Denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft, gleichgültig wie sie endet, letztlich zu meiner Rettung, zu meinem Heil führen wird. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf, auch jetzt, so wie bisher, stets wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht, verherrlicht werden. Durch das, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn Leben, das heißt für mich Christus. Darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich jetzt wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich noch braucht. Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Und ihr werdet euch noch viel zuversichtlicher dessen rühmen können, was Jesus Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter euch wirken kann. Der erste Punkt: Hauptsache Christus, egal wie es mir geht. Hauptsache Christus, egal wie es mir geht. Man hat den Eindruck, dass der Paulus auf diese Frage, wie geht's dir, überhaupt nicht eingeht. Er spricht nur vom Evangelium. Bitte das Nächste. Er spricht nur vom Evangelium. Meine schwierige Lage, das Gefängnis, ist nicht so wichtig, sagt er. Wenn nur Gottes Reich ein Stück vorangetrieben wird, das ist mir das Wichtigste. Erstaunlich, oder? Lasst uns mal einen Dialog führen zwischen Paulus und uns. Paulus, wir wollten doch etwas von dir Persönliches hören. Und nicht etwas Dienstliches wieder, Paulus. Aber das ist doch dasselbe. Weißt du nicht, dass ich in Galater 2 einmal gesagt habe? Seitdem ich Christus kenne, lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ach, das meinst du, Paulus. Das haben wir damals schon im Butt gehört und haben uns darüber geärgert, dass du so einen steilen Satz schreiben kannst. Der klingt so geschwollen, Paulus. Aber das gilt für mich wirklich. Wie es um mich persönlich steht, heißt immer, wie es ums Evangelium steht, wie es um Jesus steht, ob Jesus in meinem Leben groß rauskommt. Und deshalb kann ich sagen, dass meine jetzige, zugegebenermaßen schlimme Lage nur einen ganz großen Vorteil fürs Evangelium bringt. Treibt das Evangelium ein Stück vorwärts. Schon gut, Paulus. Gewiss hat diese Sache bei dir vielleicht auch ein paar positive Seiten für die Ausbreitung des Evangeliums. Aber wie geht es dir persönlich? Für dich selber ist das doch kein Vorteil, im Knast zu sitzen. Paulus, du machst immer noch den gleichen Fehler. Du meinst immer, das Evangelium und der Glaube an Jesus würde vielleicht so einen kleinen Teil ausmachen. 5%, 10% oder 50%. Und dann fragst du nach dem anderen Teil. Das ist verkehrt. Es ist genau umgedreht. Nicht das Evangelium ist ein Stück von meinem Leben, sondern mein ganzes Leben ist ein Stück vom Evangelium. Genau umgekehrt. 100%. Mein ganzes Leben heißt Jesus. Paulus, ich bewundere dich, wie du das schaffst. Und Paulus sagt, ich merke, du hast mich immer noch nicht verstanden. Das habe doch nicht ich gemacht. Schau doch nicht mich an, als sei ich so ein alles überragender Könner, der alles durchzieht, was er sich vorgenommen hat. Das hat Jesus in mir gemacht. Und wenn du Jesus in deinem Leben auch so zum Zuge kommen lässt, dann macht das Jesus auch mit deinem Leben. Der Dialog ist zu Ende. Was halten wir davon? Ganz einfach heißt es, dass Paulus sagt, ich nehme mich als Person nicht mehr ganz so wichtig. Hauptsache Jesus. Hauptsache Jesus. Ich werde nie vergessen die Begebenheit in meiner Heimat, als mein Vater den Nachbar ansprach und gab ihm das Buch Jesus, unser Schicksal, wie der Nachbar richtig explodiert und sagte, ihr immer mit eurem Jesus, ihr immer mit eurem Jesus. Ich habe gedacht, ja genau. Wir immer mit unserem Jesus, genau. Jesus ist unser Leben. Ich nehme mich nicht mehr ganz so wichtig, ich. Steiler Satz, oder? Zinzendorf, dieser berühmte Liederdichter, der hat das mal klassisch ausgedrückt. Um mich habe ich mich ausbekümmert. Um mich habe ich mich ausbekümmert. Ich kümmere mich nicht mehr so viel um mich, sondern um Jesus. Und das tut mir gut. Psychologisch könnte man auch sagen, wenn der Mensch von seiner Ich-Drehung befreit wird und kriegt eine andere Mitte, dann wird es ihm auf der Stelle schon entscheidend besser gehen. Damit ist nicht alles gelöst, aber manches. Da liegt Paulus in Fesseln. Bewegung, Spielraum enorm eingeschränkt. Du sagst, was habe ich mit Fesseln zu tun? Aber nehmen wir das mal mit dem Lebensspielraum. Vielleicht kann man bei den Fesseln auch mal all das Schwere hineinpacken, was uns so im Leben begegnet. Krankheit, Unfall, Kündigung, persönliche Niederlagen. Und jetzt ist es doch die Frage, wie gehe ich damit um und was macht das mit mir? Jetzt kommt es darauf an, wie ich das Schwere und die Zumutung im Leben trage und ertrage. Paulus schüttelt das Schwere nicht ab. Er sagt, und das ist so wichtig, ich trage es für Christus. Ich trage es für Christus. Auch das Schwere kann also für Christus dienstbar sein. Auch das Schwere unseres Lebens kann für Christus dienstbar sein, können wir ihm dienen. Gewiss ist ein Christ jemand, der etwas gerne für Jesus tun möchte. Ohne Zweifel. Aber scheinbar kann man nicht nur etwas für Jesus tun, sondern auch etwas für Jesus tragen. Tragen. Für Jesus tragen. Das steckt in diesem Text drin. Und das hat mich neu berührt an der Stelle. Im griechischen Urwort Prokope, da heißt es, etwas durchschlagen, vorwärts treiben. Zum Beispiel einen störrischen Esel, der nicht alleine geht. So wird das Bild dort gebraucht. Den vorwärts zu bringen, dass er endlich vorwärts geht. Durch schweres vorwärts tragen. Durch ertragen für und mit Christus. Das hat also die gleiche missionarische Wirkung wie das Tun und Sprechen für Christus. Das hat mich neu berührt in diesem Text. Ganz neu berührt. Und das merken Menschen um uns herum, wie bei Paulus auch. Er sagt, der Name des Christus ist hier in dem ganzen Hause kund geworden. Es hat einen Fortschritt fürs Evangelium gegeben. Auch dort, wo Menschen etwas für Christus tragen und mit Christus tragen, da werden sie an der Stelle auch anderen Menschen zum Segen werden. Gott ist nicht in erster Linie an unserer Sicherheit und Bequemlichkeit interessiert, sondern daran, dass er durch uns andere segnet und uns segnet, indem wir andere segnen. Darf ich es nochmal sagen? Gott ist nicht in erster Linie an unserer Sicherheit und Bequemlichkeit interessiert, sondern darum, dass wir zum Segen für andere werden. Und indem wir zum Segen für andere werden, werden wir selbst gesegnet. Ihr Lieben, bei all den Fehlern, die ich in meinem Leben gemacht habe, das habe ich zeitlebens erlebt bis zu diesem Atemzug. Das stimmt. Und noch etwas sieht Paulus, Vers 14. Eigentlich sollte man ja meinen, dass die ganzen Christen, dass die sich alle irgendwo verstecken. Mensch, die Sache mit Jesus, die kann mir teuer zu stehen kommen. Paulus sitzt im Gefängnis, muss ich aufpassen, dass ich nicht auch ins Gefängnis komme. Und sie reden nicht mehr von Jesus. Und hier lesen wir genau das Gegenteil. Sie sind umso kühner geworden, den Namen Jesus jetzt auch zu herolden. Sonderbar. Wir denken ja sehr oft und sehr leicht, nur wenn wir frommes Keep Smiling machen würden, dass die Freude uns immer aus den Knopflöchern sichtbar würde, dann wären unser Leben einflussreich, mutmachend, tröstend, stärkend und wegweisend für andere. Welch ein Irrtum! Auch durchs Tragen und auch durchs Ertragen können andere Menschen Mut gewinnen, ganz zu Jesus zu stehen. Und nicht umsonst, fällt mir gerade ein, nicht umsonst tritt einer, als Jesus zur Verurteilung geführt wird, tritt einer, der ein heimlicher Jünger war, an dieser schweren Stelle auf einmal aus dem Untergrund und Hintergrund hervor und bekennt sich zu Jesus. So wie hier. Auch durch das Schwere können Menschen Mut gewinnen, sich auch an Jesus zu wenden. Sie spüren die Kraft Gottes. Zweiter Punkt. Hauptsache Christus, auch wenn es auf meine Kosten geht. Auch wenn es auf meine Kosten geht. Da haben wir gerade so positiv über die Christen geredet. Und schon kommt hier der Dämpfer. Das scheint auch keine perfekte Gemeinde gewesen zu sein. wieder mal Pech gehabt. Irgendwie sucht man eine mit der Lupe in der Bibel und findet keine einzige und keinen perfekten Christen. Auch die nicht. Auch die nicht. Da spricht Paulus von der Motivation, wie hier Christen Christus dienen. Und er sagt, es gibt zwei Kategorien von Mitarbeitern. Die einen sind eigennützig, ehrsüchtig und konkurrierend. Die versuchen immer, sich selbst ins gute Licht zu stellen in der Gemeinde. Sie versuchen mitzuverdienen am Evangelium. Und dann gibt es andere, die haben lautere Motive, saubere Motive. Die sind aufrichtig und aus Liebe zu Christus und aus Liebe zu mir. Es gab wohl damals in der Gemeinde verschiedene Prediger. Paulus war der bekannteste und der größte und er hatte großen Zuspruch und Ansehen. Und als nun andere, als er nun im Gefängnis war, da haben das andere ausgenutzt. Da haben gesagt, das tut dem Paulus mal ganz gut, dass der so einen Dämpfer mal kriegt. Das tut dem mal ganz gut. Er war wohl beliebter. Dieser Überflieger Paulus, der muss doch mal die Flügel gestumpft kriegen an der Stelle. Da war so viel Neid. So viel Neid in ihrem Herzen gegenüber Paulus und seiner Stellung und so, wie Gott ihn gebrauchte. Ihr lieben Freunde, das hat mich auch sehr berührt. Es geht ja hier nicht im Text um gute und schlechte Mitarbeiter, um gute und schlechte Prediger, guten und schlechten Dienst. Es geht um die Motive, warum man etwas tut. Aus welchen Motiven man etwas tut, jeder Mitarbeiter tut und hat bei seinem Reden und Tun. Da kann ja ein ganz hervorragender, brillanter Mitarbeiter sein. Und er tut es vielleicht aus unlauteren Motiven. Die Motive stimmen nicht. Und dann ist da ein anderer, der das nicht so gut kann. Ganz gewiss, der nicht so glänzend präsentieren kann. Doch seine Motive sind ganz sauber. Das ist möglich. Was steckt eigentlich bei mir dahinter, wenn ich von Jesus rede oder etwas für ihn tue? Wechselt es auch manchmal, so wie hier Neid, Eifersucht, Konkurrenzdenken? Oder sind es immer saubere Motive? Diene ich gerne, um bestaunt zu werden, um ein bisschen größer zu werden, mein Reich zu vergrößern? Oder geht es mir wirklich nur um Jesus und dass sein Reich gefördert wird? Die Frage stelle ich mir. Eigentlich ist es ja eine ganz schäbige Sache hier, oder? Was die sich da geleistet haben. Was die sich da gelaustet haben, das ist doch der Hammer. Bei so einer großen Sache, bei der größten Sache, die es in diesem Kosmos gibt, das Evangelium, da kann man doch keine unlauteren Motive haben, oder? Das passt doch nicht. Scheinbar ist der große Durcheinanderbringer viel raffinierter, als wir denken. Und wenn er uns, so hat es jemand mal gesagt, nicht in äußeren Dingen von Christus abhalten kann, dann will er uns wenigstens innerlich von Christus entfernen. Bei den Motiven packen. Oder anders ausgedrückt, schafft er es nicht bei unseren Taten, dann versucht er es bei unseren Motiven, dass sie nicht sauber sind. Dann wird der eine oder andere sagen, siehst du, das ist, ich hatte schon bei X oder Y hier bei uns in der Gemeinde den Verdacht, dass der da irgendwie unsaubere Motive hat. Bevor wir zu schnell an andere denken, lasst uns doch auch persönlich einmal hinterfragen lassen. Kenne ich das nicht vielleicht auch, worum es hier geht? Bitte. Bin ich vielleicht auch manchmal neidisch, wenn anderen etwas besser gelingt in der Gemeinde? Wenn die eine Gemeinde gesegneter ist als die andere, freue ich mich nicht auch schon einmal heimlich, wenn XY mal so einen kleinen Nasenstüber bekommt und ein bisschen kleiner gemacht wird? Sorge ich mich manchmal auch, was springt für mich dabei heraus, für meinen persönlichen Einspruch, schneide ich da gut ab? Oder wie reagiere ich, wenn mein Dienst eventuell nicht gesehen oder entsprechend gewürdigt wird? Sollte ja nicht vorkommen, da sind wir uns einig. Aber wenn es geschehen ist, wie reagiere ich dann innerlich? Widerspreche ich manchmal jemand aus Neid, weil er immer so gute Vorschläge hat? Ich hatte damals im Studium einen, da habe ich immer den Eindruck gehabt, er muss partout immer eine andere Meinung haben. Das war für ihn unwahrscheinlich gut und daraufhin hat er sich profiliert. Und darüber hat er sich profiliert. Oder allgemein, warum bin ich Mitarbeiter? Nicht ob Die Mitarbeiter sind dann, warum? Was treibt mich an? Was erfüllt mich da? Oder gehöre ich vielleicht zu denen, die sagen, ich fange lieber erst gar nicht an mitzuarbeiten, sondern ich trete immer schnell beiseite, damit alle Freiwilligen problemlos nach vorne treten können. Das ist eine Frage, die geht so richtig an den Nerv. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Jeden, Pastor, nicht Pastor, wir sitzen hier alle in einem Boot. Und mir kam dieses Gebet aus Psalm 139 in den Sinn, erforsche mich, Herr, und prüfe, wie ich es meine. Ich will das mit nach Hause nehmen und nimm du das bitte auch mit nach Hause. Erforsch du mich, Gott. Und hinterfrage du meine Motive und mach mir das mal deutlich. Und vielleicht endet dieses ehrliche Gebet in der Stille, diese ehrliche Prüfung mit dem Gebet, Herr, reinige meine Motive, reinige meine Motive. Und dann hat Paulus, ich weiß nicht, ob euch das eben auch so ging und ob das euch so angesprungen hat, Paulus sagt, mir macht das nicht viel aus, dass andere sich auf meine Kosten profilieren. Es macht mir wenig aus. Hauptsache, Christus wird bekannt. Die einen, die predigen aus guten Motiven, die anderen aus weniger guten Motiven. Alle beide predigen Christus. Gott kann aus dem noch was machen. Mir, dass ich dabei ins Hintertreffen gerate, das ist mir nicht so wichtig. Damit sind unlautere Motive und Hintergedanken nicht entschuldigt. Sie sind für die betreffende Person immer negativ. Dann, wenn wir eines Tages, wenn unser Herr vor uns steht und wenn er Bilanz zieht, du, was hast du aus deinem Leben der Nachfolge gemacht? Ich habe dich beschenkt mit Gaben und du solltest und hast auch gedient. Aber wie war es mit den Motiven? Wie war es mit den Motiven? Paulus sagt, es ist mir nicht so wichtig für mich persönlich. Hauptsache, Christus wird bekannt und kommt ins Gespräch. Ihr Lieben, vielleicht wird uns das hier und da auch begegnen. Und es wird uns begegnen, auf diesem Planeten hier, dass andere sich vielleicht auf unsere Kosten profilieren oder irgendetwas tun. Dann sollten wir so von Jesus erfüllt sein, und von dem Bau seines Reiches Gottes, dass wir das ohne Empfindlichkeit tragen können und darum kämpfen, dass wir das ohne Empfindlichkeit tragen können. Hauptsache Christus gewinnt, nicht dass ich groß rauskomme. Das ist die Botschaft dieses Textes. Und dann bin ich beim Dritten. Hauptsache Christus, dann ist die Zukunft gesichert. Hauptsache Christus. Auch wenn ich die Zukunft nicht weiß, sagt Paulus, es wird alles, bitteschön, das Nächste. Ich weiß nicht, wie es mit mir ausgeht, ob ich mein Leben lassen muss oder ob ich nochmal freikomme. Aber eins weiß ich, es geht immer gut aus, es dient alles zu meinem Heil, das ist das Gute. Es geht immer gut aus. Paulus, rechnest du doch mit der Freilassung? Mit einem guten Ausgang und deshalb bist du auf einmal so zuversichtlich und hast so einen freudigen Ton. Nein, sagt Paulus, das kann ich nicht sagen, aber eins weiß ich. Egal was passiert, ob ich hier noch einmal rauskomme aus dieser Situation oder nicht, es dient zu meinem Heil. Ein sehr wichtiges Wort. Ein sehr wichtiges Wort. Und ich sage es ganz bewusst, die Tage hatte ich ein Gespräch mit einem Pastor, der sagte, weißt du, was mir auffällt? Das ist das Scheitern von manchen Christen, wenn sie in Krisen kommen. Dann scheitern sie. Die Zukunft ist für Glaubende und für Nichtglaubende gleichermaßen dunkel. Ich weiß nicht, was ich morgen erleben werde, ob ich morgen noch erleben werde und in welche Situation ich kommen werde. Auch der Christ hat keine Garantie, dass alles gut gehen wird. Und dass er gesund bleibt und so weiter, in Arbeit bleibt und vieles. Der Christ hat keine Garantie. Aber eins weiß der glaubende Mensch. Es wird mir mit zum Heil wirken. Mit zum Heil wirken. Das ist ein kleiner und entscheidender Unterschied. Dass hier nicht steht, es geht alles gut aus. Keine Sorge, geht alles glänzend aus. Sondern es wird mir zum Heil dienen. Das heißt, Es kann mich geistlich weiterbringen. Es kann mich näher zu Christus bringen. Und wenn das Stündlein, mein Stündlein gekommen ist, dann bringt es mich zu Christus, zu meinem Christus. Und da ist das Heil in Vollständigkeit da. Ein Satz: Wenn es bei uns Christen immer nur um das Gutausgehen geht, dann steht immer noch das fromme Ich im Mittelpunkt. Ich bin selbst noch der Nabel der Welt und Christus ist mein Diener. Und dann werden früher oder später die Enttäuschungen und Zusammenbrüche des Glaubens kommen. Davon bin ich zutiefst überzeugt und sehe es hier und da. Weil sich unter der Hand ein falsches Gottesbild oder etwas gebildet hat, was Christus nie versprochen hat in seinem Wort. Aber es hat sich eingenistet. Und dann führt Christus anders, als wir als Menschen vielleicht wollen. Und dann kommt es zum großen Zusammenbruch. Das liegt hier dran, liebe Freunde. Es wird mir zum Heil ausreichen. Das ja, allemal, das steht fest und das darf ich wissen. Ob Krankheit, Misserfolg oder sogar Tod, am Ende steht immer das Heil, sagt Paulus. Und wenn wir uns fragen, Paulus, bist du so stark, dann gibt er zwei Dinge. Er sagt einmal durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wir haben den Heiligen Geist als Beisteher. Er tut das Wesentliche. Und dann führt er noch ein zweites hinzu und sagt, und durch die Fürbitte von euch Christen. Ich habe mich gefragt, Paulus hat das nötig, dass Menschen für ihn beten. Wissen wir eigentlich um die Kraft der Fürbitte? Um die Kraft der Fürbitte, dass anderen Menschen etwas zum Heil wird. Dazu kann ich beitragen durch meine Fürbitte. Ihr lieben Freunde, mich hat es geprägt, zeitlebens zu sehen, dass Christus auf mein Gebet hört. Und das hat mich wirklich zu einem Fürbeter gemacht. Und ich wünsche, dass unsere Hauskreise fürbetende Hauskreise sind. Und die Chancen, die Möglichkeiten, die Gott ihnen einräumt, wirklich nutzen zum Segen für andere Menschen. Und dann sagt Paulus, kommt aufs Lebensziel. Wir haben jetzt keine Zeit mehr zu fragen, sag mal, welches ist dein Lebensziel? Wir ruhen es an. Paulus sagt, ich habe ein Lebensziel. Ein Lebensziel, Hauptsache, dass Christus in meinem Leben groß gemacht wird und dass er verherrlicht wird. Christus werde hochgepriesen, es sei durch Leben und Tod. In meiner Jugend, ich bin gerade zum Glauben gekommen, da gab es ein neues Liederbuch und da stand genau dieser Kanon drin. Den werde ich nie vergessen. Über 40 Jahre klingt er mir im Ohr und berührt mich immer wieder neu. Christ, ich singe ihn jetzt nicht vor, hat keinen Zweck. Ich hoffe, die einigen sind auch noch so wach. Christus werde hochgepriesen, es sei durch Leben, oder bin ich ganz schnell dabei, oder durch Tod. Da habe ich immer gestockt, durch Tod. Christus werde hochgepriesen. Ob ich gefangen bin oder frei, ob ich gesund bin oder lebensbedrohlich krank, ob ich verheiratet oder ledig bin, ob ich arbeitslos oder beschäftigt bin, ob ich Erfolg oder Niederlage habe. Hauptsache, Christus werde hochgepriesen. Christus werde hochgepriesen. Paulus, du bist ja so weit weg von uns. Oder? Christus werde hochgepriesen. Hauptsache, Christus wird durch mich verherrlicht. Ich wurde gestern Abend erinnert an Blaise Pascal in seinen berühmten Gedanken, die er geschrieben hat. Ein Mann, der mit 39 Jahren gestorben ist, Erfinder der Rechenmaschine, ihr kennt ihn vielleicht, der hat einmal geschrieben, ich bitte weder um Gesundheit noch Krankheit, weder Leben noch Sterben, sondern dass du über mein Leben verfügst zu deiner Ehre. Das habe ich mir in mein Büro lange Zeit hingehängt. Immer wieder hinschauen. Immer wieder hinschauen. Du darfst über mein Leben verfügen zu deiner Ehre. Paulus ist Christ und er hat sein Herz an Christus verloren und er hat eine einzige große Leidenschaft und die heißt Jesus. Ihr merkt, das kann man nicht machen. Das muss einem irgendwo geschenkt werden, dort, wo ein Mensch zum Glauben kommt, wo er die Bedeutung Christi für sein Leben und für den ganzen Kosmos entdeckt. Da kommt eine leidenschaftliche Liebe zu Jesus ins Herz. Das ist ein Zeichen der Wiedergeburt. Und dann gewinnt man auch ein neues Lebensziel, was alle anderen Lebensziele überragt. Ich habe mich einmal in einer stillen Stunde meines Lebens hingesetzt und habe die Lebensziele, die man sich stecken kann, für mich gesteckt und habe sie ganz konsequent bis zum Schluss durchdacht oder versucht zu durchdenken. Und ich bin begeistert, darauf zurückzukommen, was Paulus hier sagt. Das einzig bleibende und nie verlierbare Lebensziel und Lebensfundament ist wirklich Christus. Alles andere ist abhängig von der jeweiligen Lage. Selbst wenn ich mein Leben aufopfere für Menschen bis zur Aufgabe, dann werde ich das hier und da vielleicht nicht mehr tun können, weil ich nicht mehr kann, weil mein Körper nicht mehr mitspielt. Jetzt abgebrochen. Nur ein Ziel kann mir nie genommen werden. Und das ist dieses eine Ziel, auf das Christus verherrlicht wird. Und dann sagt er ja diesen steilen Satz. Bitte? Ah, ne, der steht ja schon. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Seit dem 11. Lebensjahr berührt mich dieses Wort, als meine Oma heimging. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Da muss man schon ganz schön verzweifelt und lebensmüde sein, um so einen Satz zu sagen, oder? Sterben ist doch Verlust, wird einem alles aus der Hände geschlagen. Wichtig ist hier den Zusammenhang zu beachten. Es geht gar nicht darum, ob der Tod vielleicht für einen Schwerkranken eine Erlösung ist, sondern dass selbst der Tod und manchmal der schreckliche Tod noch etwas Gutes haben kann und Gewinn haben kann, denn er bringt mich zu Jesus. Und es gibt nichts Größeres und Schöneres und Besseres, als bei Jesus zu sein. Ich habe Freude zu sterben, sagt er, und bei Christus zu sein. Nicht nur am liebsten alles hinter mir lassen. Es gibt Leute, die wollen aus der Welt flüchten, weil da so viel Schreckliches ist und vieles. Und meine Oma hatte das auch manchmal. Dass wenn das Rheuma zu stark wieder drückt, dann sagt sie, ich wünschte, ich könnte sterben. Nächsten Tag habe ich nichts mehr davon gehört. War das Rheuma weg. Das ist damit nicht gemeint. Oder erlöst vom Leiden. Ich lese jeden Morgen die Traueranzeigen, die Todesanzeigen. Da ist so wenig Gehalt für mich drin. Da ist so wenig Substanz drin. Erlöst vom Leiden und bin ich ganz dabei. Aber ist doch zu wenig. Dass ich nur negativ erlöst vom Leiden. Was haben wir denn positiv für ein Ziel? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Dieser Christus, der mir zu Lebzeiten das Herz abgewonnen hat. Und Johannes Falk hat am Donnerstag gesungen, der mir auf Erden schon den Himmel so nahe gebracht hat. Bei dem werde ich dann sein. Darf ich dich einmal ganz klar fragen, und ich frage mich selber auch, hast du eine große Freude auf den Himmel? Und ist dein Himmel gefüllt? Gefüllt mit Christus und dieser Erwartung? Wir leben ja in der Verlobungszeit auf Erden. Das heißt, das Schönste kommt noch. Bei Christus sein. Das ist doch unser Ziel und nicht irgendwie irgendetwas anderes. Wie das mein Chef sagte, ich werde Jesus sehen, die große Liebe und Leidenschaft meines Lebens. Paulus sagt, ich habe Lust. Oh, denkst du, Lust? Das Wort kennen wir. Ich habe Lust, in Gottesdienst zu gehen und ich habe keine Lust, in Gottesdienst zu gehen. Ich habe Lust, mitzuarbeiten. Ich habe keine Lust, mitzuarbeiten. Oftmals ist die Lust ja der Boss unseres Lebens. Und jemand hat einmal gesagt, Lust und Unlust sind die Götter im Leben vieler Menschen. Lust. Leben nach dem Lustprinzip. Paulus sagt, ich habe auch Lust. Aber es ist ein riesiger Unterschied, ob Lust oder Unlust mein Leben regieren oder nicht. Bei ihm hat eine Revolution stattgefunden. König in seinem Leben ist nicht Lust und Unlust, sondern König in seinem Leben ist Jesus. Das ist ganz entscheidend. Die Lust wurde entthront und Jesus trat an ihre Stelle. Die Lust ist immer noch da, die macht sich auch bei Paulus bemerkbar. Aber er fragt letztlich nach dem, was von Jesus her dran ist. Ihr lieben Freunde, wie ist es eigentlich bei mir und wie ist es bei dir? Wer regiert eigentlich bei uns? Die Lust, die Unlust oder Jesus? Spult er sein Programm durch mich hindurch oder lebe ich mein eigenes Leben? Lasse ich mich von Jesus und seinen Notwendigkeiten leiten? Paulus hat einen Wunsch. Er möchte am liebsten zu Christus gehen. Er sagt, Es ist aber besser, dass ich auf Erden bleibe, damit ich euch noch dienen kann in Philippi. Ihr habt das nötig. Merken wir, das ist so wichtig. Ich höre das schon mal heute. Das ist heute, da geht's auch in den Gemeinden wird nach dem Lustprinzip gelebt, so höre ich das. Auch die Christen sind Kinder der Zeit, so höre ich das manchmal auf Pastoren dran. Ich wehre mich dagegen. Der Einfluss ist vielleicht sehr groß, aber ich wehre mich dagegen, dass das das Letzte ist und dass ich mich damit abgebe. Ganz gewiss nicht. Es gibt Größeres als Lust und Unlust. Und das ist die Verantwortung, die Gott mir schenkt für die Ausbreitung des Evangeliums. Das wird mir hier deutlich. Paulus sagt, ich möchte am liebsten, für mich wäre das besser. Aber für euch ist es besser, dass ich da bleibe und euch diene. Christus hat noch einen Auftrag für mich und den möchte ich ausüben und muss ich ausüben. Was ist von Jesus her gesehen nötig, was um der Menschen willen geschehen muss? Ihr lieben Freunde, wenn das Gottes Heiliger Geist erlaubt bekommt, in unserem Leben so zu tun und zu wirken, dann wird die Unlust und all das in der Gemeinde überwunden. Dazu stehe ich. Er sagt, ich möchte Frucht schaffen. Und Jesus, und damit bin ich am Schluss, ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht bringt für mich. Jesus sucht Frucht in deinem und meinem Leben. Danach schaut er. Und danach fragt er, wenn wir eines Tages vor ihm stehen. Und Frucht heißt, ich will es einfach so sagen, dass andere ermutigt werden durch uns, sich ebenfalls an Jesus zu wenden. Frage, wird Jesus in unserem Leben Frucht finden? Vermehrung des Lebens, was er bei uns schon entfaltet hat. Ist mein Leben überhaupt darauf ausgerichtet? Ist mir das überhaupt wichtig, Frucht zu bringen für Jesus? Oder habe ich ganz andere Ziele? Frucht zu bringen für Jesus. Ich wünsche von Herzen, und damit schließt Paulus auch diesen ganzen Abschnitt, dass das dazu beiträgt, dass alle weiterkommen und dass sie die volle Freude erleben, die der Glaube an Jesus schenkt. Die volle Freude erleben, die der Glaube an Jesus schenkt. Ich möchte euch allen gerne so von wichtigen Aussagen, die in diesem Text stehen, nachher so ein DIN A5-Blatt geben. Da könnt ihr da noch einmal drüber nachdenken und vieles zu Hause bedenken. Amen.